Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um einen kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich Gast bei der Anna Zano. Frau Zano ist ausgebildete Pflegefachfrau und psycho-onkologische Beraterin und seit 8 Jahren Leiterin vom Krebstelefon, einer Einrichtung der Krebsliga, die es schon 30 Jahre gibt. Frau Zano, das Krebstelefon seit über 30 Jahren, wer wendet sich an euch?
Das sind einerseits betroffene Menschen, also die von einer Krebserkrankung betroffen sind, und auch die Nahestehenden. Also wir haben meistens etwa ungefähr gleich viele Betroffene wie Nahestehende, die sich an uns wenden. Und dann sieht man eben, dass auch nahestehende Angehörige mit betroffen sind.
Also Krebs ist nicht nur eine Krankheit, die den betrifft, der möglich krank ist, sondern auch die ganze Familie. Mit was für Anliegen kommen sie denn zu euch?
Das ist sehr unterschiedlich. Also das können Fragen sein, gerade unmittelbar, wenn eine Diagnose noch neu ist, wo es darum geht, mal zu orientieren, was heisst jetzt das für mich, was bedeutet das, die Erkrankung zu haben, was kommt jetzt auf mich zu. Das sind ja so viele Fragen, die in dem Moment auf einen Menschen einstürzen. Und auch dort sind einerseits das Fragen, die bei den Betroffenen sind, aber eben genauso wie bei den Angehörigen auch. Ja, es kommt wirklich so ein bisschen darauf an, bei welcher Phase von der, eben ist eine ganze Diagnose ganz neu und geht es nicht darum, sich müssen zu entscheiden, was für eine Therapie jetzt kommt. Oder ist es schon im Verlauf von der Therapie, wo es so ein bisschen darum geht, auch wie komme ich in den Schlag mit diesen Nebenwirkungen oder vielleicht auch, wie kommuniziere ich überhaupt innerhalb von der Familie. Das ist wirklich eine riesengroße Palette von Fragen und Anliegen, die kommen.
Hängt das damit zusammen, dass man bei euch telefoniert, weil man gar nicht genug Auskunft bekommt von den Ärzten?
Es gibt es manchmal, dass es so ist. Unsere Erfahrung ist aber, dass da eigentlich sehr gut aufgeklärt wird und auch informiert wird. Aber was halt ist bei so einer Diagnose, wo in der Regel halt wirklich einen Schock darstellt, wo es den Boden unter den Füßen wegzieht, braucht man Informationen. Noch mehr. Also meistens reicht es nicht, das einmal zu hören. Und vielfach kommen halt die Fragen nach dem Arztbesuch. Also wenn man daheim im Bett liegt und nicht kann schlafen und denkt, ja, was hat er jetzt dort gesehen genau? Was hat er jetzt damit gemeint? Und hier ist so ein Angebot wie unseres, so niederschwellig, dass eben jemand kommen kann. Und manchmal ist es auch so, dass sie gar nicht wissen, wo dass sie anfangen sollen, also mit einer Frage, sondern einfach irgendwo wie jemanden brauchen, der ihnen ein bisschen hilft, Orientierung zu geben, um mich ein bisschen zu büscheln.
Ich spüre, es gibt so eine breite Gamme von Anliegen. Wie kommen die denn jetzt auch mit dem Zrang, dass man vielleicht nicht auf alles eine Antwort hat?
Das ist auch eine Herausforderung, eben nicht auf alles eine Antwort zu haben. Aber das ist auch, also dort sind wir auch transparent im Sinn von der Dienstleistung, unsere Dienstleistung, dass wir nicht am medizinischen Dienst sind, also wir sind nicht Ärztin, Ärzte. Und wir können darum auch nicht jemandem eine Therapieempfehlung zum Beispiel aussprechen oder eine Diagnose geben oder Prognose geben, sondern es geht wirklich darum, dass wir nochmal informieren, nochmal mehr Informationen geben. Und das liegt in unserem Kompetenzbereich Und dann gibt es natürlich auch Fragen, wo wir auch ganz genau sagen, unbedingt nochmal ermutigen, zurückzugehen zum Behandlungsteam und die Fragen nochmal zu stellen.
Wie könnt ihr jetzt das Wissen haben, wenn was richtig ist? Weil ihr ja vorhin auch gesagt habt, ihr seid selber nicht Medizinerin. Woher ist das rein die Erfahrung? Weiss man, wie man mit solchen Menschen und ihren Anliegen kann umgehen kann?
Ja, es ist sicher eine Erfahrung. Also wir sind ja unser Team, wir sind 7 Leute bei uns im Team und wir sind alle ursprünglich aus der Pflege, also hier Pflegefachausbildung gemacht, mit Onkologieerfahrung. Die meisten haben ja weitere, so eine Weiterbildung gemacht, die höhere Fachausbildung in Onkologie. Also wir nehmen an Weiterbildungen teil. Von dort her probieren wir, das onkologische Fachwissen so gut wie möglich an Schuhe zu behalten. Und auch machen wir auch Weiterbildungen, wenn es so wirklich um die beraterischen Kompetenzen geht. Weil das eine ist so die Informationen, die wir geben, die wir vermitteln. Und das andere ist wirklich halt der Aspekt auch von das Leben und Sterben, je nachdem, manchmal auch mit einer Krebserkrankung, die es dann mehr in die Beratung eingeht.
Wie belastend ist das im Alltag?
Es gibt manchmal schon Schicksalgeschichten, die sehr belastend sind und die ich manchmal auch mit hinnehme. Das ist so. Gleichzeitig ist der ganz grosse Teil von Beratungen, die wir dürfen machen, sind enorm wertvoll. Also ich nehme jedes Mal etwas mit. Sei es, dass man so hört, spürbar, hörbar, wie man einem Menschen, der in einer Situation ist, wo grosse Unsicherheit da ist, grosse Verzweiflung manchmal schon da ist, wenn man mit einem Gespräch, mit da sein, mit zuhören, kann wirklich auch eine gewisse Erleichterung kann geben und auch eine gewisse Halt kann geben in diesem Moment. Also, das ist auf der anderen Seite neben belastend, eben mich sehr bereichernd.
Geht es primär eigentlich ums Zuhören letztendlich?
Es geht sicher auch ums Zuhören, ja. Also manchmal mache ich die Erfahrung, dass jemand uns anruft und am Anfang irgendeine medizinische Frage hat, vielleicht eben zum Krankheitsbild und so quasi für wie... Mir kommt es aber vor, wie sich selber die Legitimation geben, uns zu kontaktieren. Und wenn ich als Beraterin dann wie so virtuell eine Tür aufmache, dann können manchmal ganz andere Themen dahinter kommen.
Und was sind denn jetzt so in einem solchen Fall Themen?
Das kann sein, also ich kann mich jetzt gerade erinnern an eine Beratung, wo eine Frau eine Krebsdiagnose neu bekommen hat. Und am Anfang ist es um das gegangen, um die Diagnose, um das Krankheitsbild. Und dann plötzlich ist gekommen, was sie für eine Rolle in der Familie gehabt hat, dass sie immer die Starke gewesen ist. Und wie sich das jetzt verändert. Und wenn man da so eben die Möglichkeit gibt, auch so Themen anzusprechen oder je nachdem auch kann das mal sein, eine veränderte Sexualität oder vielleicht auch eben die Angst vor dem Sterben. Also, manchmal auch fast ein bisschen Tabuthemen, die vielleicht gerade am Telefon oder eben auch in der Chatberatung, die wir ja auch anbieten, vielleicht gerade durch die gewisse Anonymität, die es bietet, Raum überkommt.
Kommen die Leute mehrmals oder oft nur einmal?
Ein grosser Teil sind Einmalberatungen. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die selber aktiv mehrmals kommen, die sich immer wieder melden. Und dann gibt es auch manchmal Situationen, wo wir wenn wir merken, da ist jetzt jemand wirklich gerade sehr belastet, dass wir von uns aus anbieten, in Kontakt zu bleiben, dass die Person auch mit der gleichen Beraterin im Gespräch sein kann und dass wir so jemanden auch über längere Zeit je nachdem begleiten können.
Wie lange dauert denn so eine Beratung?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt ein grosses Privileg, dass wir uns die Zeit dürfen nehmen, die es braucht. Und das kann manchmal sein, dass so ein Gespräch nach 5 Minuten schon beendet ist, weil die Information ist gegeben und das Gegenüber hat das, was es gebraucht hat. Und dann gibt es aber manchmal schon, wo man eine Stunde und mehr dran ist.
Melden sich mehr Männer oder Frauen?
Es sind mehr Frauen. Es sind mehr Frauen. Ungefähr 75% sind es Frauen. Es ist, der Männeranteil hat aber in den letzten Jahren zugenommen. Also ich bin jetzt seit dem gesamten 11 Jahren beim Krebstelefon. Und am Anfang war der Männeranteil knapp 20% gewesen. Und jetzt sind sie schon bei gut einem Viertel. Also wir
Männer erreichen, sind mutiger geworden in dem Sinn.
Ja, mal. Wahrscheinlich.
Oder sie haben ja sonst wahrscheinlich immer das Gefühl, dass sie das selber müssen lösen und sie schon schwach werden, wenn sie Rat holen bei Dritten. Und da braucht es vielleicht bei einem Mann doppelten Mut. Eine Frau tut sich eher ausdrücken und in dem Sinn ihren Ängsten auch Wort geben, oder?
Ja, aber wir haben vorher immer nur eine Hypothese stellen, wieso Frauen sich mehr melden oder Männer weniger. Es ist auch, was wir gesehen haben, ist, dass die Männer tendenziell eher den schriftlichen Weg wählen. Also sei es eben über einen Chat oder über eine E-Mail-Beratung. Aber es freut mich, dass wir effektiv mittlerweile sich mehr Männer melden bei uns.
Ihr habt gesagt, ihr habt vor 11 Jahren angefangen. Zu dieser Zeit war Krebs noch eher wie eine Art Todesurteil gewesen oder die Heilungschancen geringer als heute. Hat sich durch das auch die Art von Beratung verändert, dass man mehr auch über Therapie redet?
Ja, es werden schon, also Fragen zu den Therapien kommen schon auch. Und was wir so ein bisschen merken, ist, dass viele Leute besser informiert sind, ja, als noch. Eben 11 Jahre ist vielleicht ein bisschen kurz.
Aber vor 20 Jahren unter
ja,
Umständen.
Genau. Also es ist, das hat zum Glück, aber es hat Fortschritte in der Therapie. Und durch das ist auch die Überlebenschance heute bei vielen Krebserkrankungen ja sehr hoch. Von dort her, das hat sich schon verändert. Was mir aber gleich ging, um zu merken, ist halt, dass der Moment, wo so eine Diagnose kommt, vielfach gleich im ersten Moment einfach unheimliche Angst da ist.
Angehörige kommen mit was für Anliegen hauptsächlich?
Es sind eigentlich viel sehr ähnliche wie die Betroffenen selber. Also sei es eben auch die Frage, so Krankheitsbild und Therapien. Was Angehörige viel auch hier ist so die Frage, ja, wie kann ich unterstützen oder wie kann ich kommunizieren mit mir Frau zum Beispiel. Ich erinnere mich an eine Frau, die das Gefühl hatte, ja, mein Mann der verdrängt einfach die Krankheit, der will nicht darüber reden. Und als ich dann gefragt habe, ja, wie ist euer Mann vorher gewesen, wenn etwas Schwieriges war, hat er dann geredet? Und dann hat sie gefunden, nein, eigentlich auch nicht. Also, und auch das hat nach ihr so Entlastung gegeben. Aha, ja, es ist halt jetzt einfach, mein Mann ist so, der redet nicht über Schwieriges. Das können auch so Themen sein, ja. Aber vielfach sind es wirklich, unterscheiden sich die Anliegen gar nicht gross.
Von den Betroffenen wie den Angehörigen.
Ja, genau.
Viele haben auch Angst, wenn sie in eine Therapie kommen, was das mit ihnen macht. Wie sie sich sowohl körperlich wie vielleicht sogar auch geistig verändern. Was kann man da für Ratschläge geben?
Es ist eben, es ist ja auch sehr, sehr individuell, wie ein Mensch überhaupt so mit einer Erkrankung umgeht. Das eine ist so auf der, schon eine auf der körperlichen Ebene, was passiert mit dem. Da kann jemand sein, der vielleicht jetzt eine Chemotherapie sehr gut vertritt. Jemand anderer nebendran mit genau dem gleichen Medikament vertritt es nicht so gut. Also dort ist halt, wenn so die Frage kommt, was kommt jetzt auf mich zu, ist dort wirklich so ein bisschen probieren zu informieren, was so das Normale könnte sein, dass eben zum Beispiel mit der und der Therapie, dass es zu einem Haarausfall kommt.
Zu Übelkeit bei vielen.
Ja, wo heute meistens durch Medikamente, die sie nebendran bekommen, relativ gut zu behandeln sind, dass das eben nicht so zu dieser schlimmen Übelkeit kommt, wie noch eben zum Beispiel vor 20 Jahren. Aber eine Krebserkrankung ist ja wirklich, es ist so die ganze biopsychosoziale, spirituelle Ebene ist betroffen und dort ist einfach, man kann nicht in dem Sinn wie ein Patentrezept geben oder ein Patentratschlag, weil es ist so unterschiedlich zu erleben.
Also kann man sagen, so unterschiedlich wie Krebsformen sind, also welches Organ vom Körper betroffen ist, so unterschiedlich ist noch dazu jeder Mensch, der individuell anders umgeht mit so einer Diagnose und in dem Sinne auch mit seiner Angst oder seiner Zuversicht. Angst ist ja ein schlechter Berater, wenn man so krank ist. Wie gelingt es euch, den Menschen Zuversicht zu geben, ohne dass sie das Gefühl haben, die lügen sie an?
Ja, das ist noch... also, wir probieren ja auch nicht irgend... oder wir können nicht Aussagen machen zu Prognosen. Und Angst ist vielfach einerseits mit dem im Zusammenhang, was kommt auf mich zu, mit dem Unwissen, was kommt auf mich zu. Und dort können wir wirklich mit Informationen, können wir dort der Unsicherheit begegnen. Was aber nein, Angst auch dahinter sein kann, ist halt einfach, ja, wie lange lebe ich noch? Oder wie lange lebt mein Partner jetzt noch mit dieser Diagnose? Und dort können wir natürlich auch nicht jetzt irgendeine Zahl sagen oder irgend sagen, nein, das kommt schon gut, wie das wäre Katastrophe, so etwas zu sagen. Dort probieren wir zu ermutigen, auch vielleicht die Frage am behandelnden Arzt, der Ärztin zu stellen. Und auch, was ich manchmal auch merke, ich erinnere an einen Sohn, der wegen dem Vater angerufen hat, also schon betagter Vater, aber wo es so darum gegangen ist, ja, wie lange lebt er noch? Und wo ich die Frage gestellt habe, ist das wichtig oder wieso ist es wichtig, das zu wissen? Ändert es etwas für euch, wenn ihr das wisst? Und schon nur das kann manchmal schon andere Bezug geben zu der Frage nach Prognose oder Angst dahinter.
Gibt es denn auch Momente, wo ihr euch mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin in Verbindung setzt, um da können vielleicht eine Ungewissheit aus dem Weg zu räumen?
Nein, das machen wir nicht. Also wir tun in dem Sinn nicht uns da einschalten, wie sie halt auch nicht irgendwo quasi wie ein Case Manager oder Managerin, das tun wir nicht. Und es ist auch so, dass wenn uns jemand kontaktiert, manchmal aus irgendeinem Grund ein Wunsch ist, das anonym zu bleiben. Also dass die Möglichkeit besteht auch. Wir führen auch nicht irgendwelche Dossier führen. Von dort her, eben, wir tun einfach uns, dass der Mensch, der uns kontaktiert, wir tun dort informieren und beraten. Und ein Hoffnungsohr haben, wir tun nicht vernetzen mit Ärzten. Was wir machen, wir tun vernetzen mit, wenn zum Beispiel jetzt Fragen kommen zu finanziellen Problemen, die hin und wieder oder noch viel relativ mit der Krebserkrankung in Zusammenhang sind oder Sozialversicherungsfragen, dass wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen draussen in den Krebsligen, in den kantonalen vor Ort vernetzen. Das machen wir.
Wo dann können beraten, welche Stellen dass man muss angehen muss, um vielleicht eine Hilfe zu bekommen.
Genau.
Oder wie man das Budget anders machen etc.
Genau, das sind so Fragen.
Die seit 7 hat er gesagt, wie stark tut ihr euch untereinander austauschen?
Das ist für uns enorm wichtig, dass wir die Gelegenheit haben, das können zu machen. Weil das eine ist so ein bisschen der Wissenstransfer auch, weil es gibt jemanden, vielleicht eine Kollegin, die in einem, sei es das Krankheitsbild, eine Weiterbildung gemacht hat oder sich besonders eingelesen hat. Das ist mal wichtig. Und auch der Austausch im Sinn von, gerade auch nach einer, ja, vielleicht nach einem Gespräch, das belastend war, dass wir uns dann auch gegenseitig können erzählen können und auch vielleicht können sagen, du, das nächste Mal könntest du vielleicht so und so noch probieren. Ja, so ein bisschen die Psychohygiene, das ist für das ist der Austausch, den wir im Team
innerhalb vom Team.
Ja, ja, sehr wichtig.
Patienten fühlen sich oft nach einer Behandlung, die abgeschlossen ist, allein gelassen, weil immer noch weiterhin die Angst herrscht, gibt es einen Rückfall, muss ich wieder die gleiche, ja, in dem Sinne Therapie durchlaufen. Gibt es viele Patientinnen und Patienten, die sich in dieser Situation bei euch melden?
Gibt es auch, ja. Ja, wie gerade so das, was ihr angesprochen habt, oder Therapien sind dadurch, die regelmässigen Kontrollen sind dadurch und es ist nicht selten, dass jemand ja, wirklich sich so ein bisschen in einem Loch fühlt. Und gerade dort sind ja, wo sich Menschen auch an uns wenden und gerade auch Fragen hin zu der Nachsorge. Also, ist das normal, dass ich nur noch alle Jahre muss gehen, Kontrollen machen? Oder ja, wo vielleicht manchmal auch wirklich sagen, ich weiß, es ist eigentlich alles gut, aber ich habe nach wie vor, ich habe jedes Mal Panik, wenn ich Nachkontrolle, wenn ich muss das CT machen oder was so ging. Ja, doch. Also das ist.
Wie kann man jetzt über ein Gespräch die Angst nehmen? Weil Angst ist ja in dem Sinn auch, blöd gesagt, gesundheitsschädigend.
Ja, ich weiß nicht, ob man die Angst immer nehmen kann. Aber was vielfach hilft, aus meiner Erfahrung, ist schon nur zu normalisieren. Also, dass die Angst normal ist. Dass ein Mensch nicht. Weil, ja, manchmal gibt es das Gefühl, hier alle anderen haben das nicht, oder? Das bin nur ich, die jetzt einfach noch so auf Panik machen und einfach noch Angst haben. Aber einfach können sagen, ja, so wie ihr es spürt und erlebt, so gibt es ganz viele andere auch. Und das ist normal.
Diagnose Krebs und Therapie, die daraus notwendig ist, führt jetzt gerade bei jüngeren Leuten immer auch wieder zu arbeitsrechtlichen Fragen, oder? Also, ich kann nicht mehr so arbeiten, wie ich früher habe, weil vielleicht der Körper geschwächt ist oder weil ich grundsätzlich nicht mehr so viel arbeiten möchte. Könnt ihr dort auch beraten?
Ja, also insofern können wir so ein bisschen sagen, ja, aber dass es auch wichtig ist, transparent zu sein, also gerade jetzt aus dieser Angst aus, manchmal lieber nichts sagen, als etwas sagen über Krebserkrankung und in der Angst, zum Beispiel Kündigung zu bekommen, dass man dort auch gleich so ein bisschen probieren zu vermitteln, mal, wenn es möglich ist, Transparenz, wenn es aber dann auch wirklich in die rechtlichen Fragen eingeht, dann sind wir nicht die Richtigen. Also dort tun wir dann auch, es gibt auch kantonale und regionale Krebsligen, wo Fachpersonen bei ihnen in dem Team haben, die so arbeitsrechtliche Fragen können.
So wie ich es verstehe, ist es so wie eine erste Anlaufstelle, wo man schon mal den Kropf leeren kann, im besten Fall Trost bekommt, aber vielleicht auch Sicherheit. Aber nachher ist es oftmals vielleicht für die einzelnen Leute noch nicht erledigt und sie müssen sich dann selber auch noch erkundigen bei diesen Krebsligen oder bei anderen Organisationen wie der Prosenektute, wenn man älter ist, mhm. was arbeitsrechtliche Fragen anbelangt. Jetzt nimmt es mich Wunder, mit dieser Erfahrung, die ihr habt, was gebt ihr jetzt mir für einen Ratschlag, welche Vorsorgeuntersuchungen das sinnvoll wären, um möglichst nicht in diese Situation zu kommen?
Ja, also es fängt natürlich ganz früh an mit so allgemeinen, schlussendlich Lebensstilfragen.
Mhm. Also Essen, Gewicht.
Genau, Bewegung,
Freundschaften pflegen und so weiter.
Ja, genau. Das sind so die Sachen, wo jeder und jede von uns kann etwas dafür tun und also die Selbstverantwortung übernehmen. Was dann effektiv auf Krebsarten bezogene Untersuchungen sind, gibt's mal, also bei den Frauen, Brustkrebs ist die häufigste Erkrankung und da gibt's mittlerweile viele Kantone, die organisierten Früherkennungsprogramme, wo Frauen ab 50 eingeladen werden, alle 2 Jahre, für so eine Mammographie zu machen. Es gibt mittlerweile auch in vielen Kantonen die organisierten Früherkennungsprogramme für Darmkrebs, wo auch Männer und Frauen ab 50 eingeladen werden, für entweder so einen Stuhltest zu machen, alle 2 Jahre oder dann alle 10 Jahre an Darmspiegelung. Das sind so die 2 Krebsarten, wo es die Untersuchungen
gibt. Und bei den Männern ist es Prostata?
Und bei den Männern ist es Prostata. Dort gibt es insofern nicht eine empfohlene Sorgenuntersuchung oder Früherkennungsuntersuchung, dort tun wir wirklich empfehlen, dass man das mit dem Hausarzt, ja, mhm. idealerweise mit dem Hausarzt ja, absprechen.
Wenn er es nicht macht, dann müsst jeden Einzelnen auch sagen, ich möchte jetzt das wirklich untersuchen.
Genau, genau.
Es gibt ja auch administrative Massnahmen, die in einer Lebenssituation, wo alles noch okay ist, vielleicht sollten getroffen werden, so dass wenn man nachher in Schwierigkeiten kommt, die nicht auch noch muss erledigen. Also ich denke an ein Testament, Patientenverfügung, an einen Vorsorgeauftrag. Wie stark tut ihr jetzt dort auch eure Leute, die telefonieren, auf das hinweisen?
Das geht schon immer wieder nach, man muss auch immer ein bisschen die Situation anschauen. Oder also, ja, wenn es jemand anruft und irgendeine Frage hat, oder was vielleicht noch gar nicht sicher ist, dass es eine Krebserkrankung ist, oder gerade kurz nach Diagnose, so, hat so ein Thema nicht unbedingt Platz. Aber wenn es wirklich eine Erkrankung, fortgeschritten ist, wenn dann ja Themen angesprochen werden, wie ja, was ist mit meiner Familie da oder auch sterben, dass wir dort schon auch sagen, hat er sich schon mal überlegt, so eine Patientenverfügung zu machen und dass es eben auch der Hinweis darauf, dass es mittlerweile da die Patientenverfügung Plus gibt, das Advanced Care Planning, wo auch Krebsliegen das wirklich auch anbieten, dass sie das Beratende mit jemandem, mit einem Betroffenen oder auch mit einem Paar vielleicht zusammensitzen und so eine Patientenverfügung Plus ausfüllen, für eben all die Fragen können rechtzeitig noch zu klären.
Da muss man nicht zuerst krank werden, das kann man noch schon vorher machen.
Das kann man schon.
Eine?
Ich habe eine, ja.
Gut,
ja.
Testament.
Das habe ich nicht.
Rate
ich aber euch. Ja, genau.
Und einen Vorsorgeauftrag.
Das habe ich auch gemacht,
gut.
Ja.
Bravo.
Genau.
Was hat euch bewogen, damals die Aufgabe zu übernehmen, am Krebstelefon zu arbeiten?
Das ist, einerseits habe ich mir so eine Arbeit, eine Tätigkeit gewünscht, wo ich mich Tätigkeit als Pflegefachfrau oder das Wissen als Pflegefachfrau kann einbringen und andererseits auch das, was ich vom Psychologiestudium, das ich den Bachelor gemacht habe, wo ich so das kann zusammenbringen kann. Das war das eine gewesen, und das andere war schlussendlich auch noch gewesen, meine persönliche Erfahrung. Krebserfahrung. Also ich habe selber vor mittlerweile fast 14 Jahren auch so eine Krebsdiagnose bekommen. Und das ist zwar das ist sekundär gewesen für die Wahl, für die Tätigkeit anzunehmen, sondern das andere war mehr so, gewesen, dass ich Interesse am Mensch und ihn können zu begleiten in so einer Situation.
Aber selber mit einer Diagnose betroffen zu sein, weckt wahrscheinlich auch das Wissen, wie es einem gehen kann in so einer Situation.
Ja, ich glaube, es ist in gewissen Themen ist es einfacher, wenn ich dann weiss, von was das Gegenüber redet. Das ist so. Es braucht es nicht. Um eine gute Beratung zu machen, braucht es nicht die eigene Betroffenheit. Aber es kann helfen.
Habt ihr noch eine gewisse Art von Angst, die euch begleitet, dass das wieder eintreten
könnt? Die ist zwischendurch noch da. Und wahrscheinlich geht die auch nie ganz weg. Und doch wird das Vertrauen so auch in ihren Körper wieder zurückzubekommen, das ging jedes Jahr ging ein bisschen grösser, je länger dass es her ist. Aber ganz, ganz weg wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Geht das wahrscheinlich nie mehr.
Ist denn manchmal die Arbeit auch so etwas wie ein Trost im eigenen Alltag?
Nein, es würde ich jetzt nicht aus das sehen. Nein, kann ich nicht. Es ist nicht. Es ist wirklich einfach eine enorme Bereicherung. Und ich sehe es jeden Tag, wenn ich eben auch nach 11 Jahren ich komme jeden Tag gerne arbeiten. Und das ist für mich einfach. Ja, es ist auch ein Privileg. Also, die Menschen dürfen begleiten und das Vertrauen in diesem Moment auch gescheicht zu bekommen, wo ihm jemand, den man ja gar nicht kennt, zum Teil wirklich ganz persönliche Sachen erzählt.
Also man kann sagen, jeden Tag eine sinnvolle Arbeit für einen selber, aber auch für hoffentlich die Menschen, die telefonieren. Frau Zano, ich danke herzlich auch für die Offenheit und für das wunderbare Gespräch. Danke.
Ich danke euch, Herr Spacher.
Und übrigens, wenn jemand das Krebstelefon kontaktieren möchte, hier ist noch die Nummer 0800 11 88 11.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf aschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut! Euer Kurt Aschbacher.